Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das war der Echo 2013. Vielen Dank den Preisträgern und Nominierten, allen Moderatoren und Gästen. Tschüss.
Das war der Echo 2013. Da haben wir es wieder. Helene Fischer brachte es am 14. November in Berlin auf den Punkt. Die Preisverleihungen sind doch irgendwie alle gleich und austauschbar. Ob es der Bambi war, die goldene Kamera oder aus demselben Edelmetall die Henne. Mein Vorschlag wäre so wie beim Sport so ein Dauerlogo um Bambi zum Beispiel oder wenigstens Burda. Es wäre aus rechtlichen Gründen dringend auch nötig gewesen. Warum die Einblendung Dauerwerbesendung für die Hubert Burda Media fehlte, kann ich Ihnen nicht sagen, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler. Jedenfalls ist es nicht der wichtigste Medienpreis Deutschlands, wie in der Anmoderation behauptet wurde. Aber immerhin gab es ja die Produktionshilfe-Kennzeichnung Daimler AG. Dieses Medienmagazin in der Ausgabe vom 16.11.2013 ist wieder finanziert durch Ihren Rundfunkbeitrag und durch Werbung. Zu folgenden Themen nach dem Lauschangriff nun die Bücher zur Abhilfe. Im Studio Daniel Buß, deine wichtigste Erkenntnis nach Lesen der Bücher?
Naja, digitale Selbstverteidigung ist en vogue.
Und dann, Karlsruhe berät ja über die Staatsferne beim ZDF und da hat die Otto Brenner Stiftung der IG Metall in dieser Woche drüber getagt und ja diskutiert. Da hören Sie einige Interviews und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
You don't know love like you used to. You don't love like you used to.
Radio 1 mit dem Medienmagazin und Sie hören uns jetzt legal. Sie hören uns zwar ab, aber dann doch gewollt. Diese Problematik, die ist zwar vielleicht jetzt inzwischen zum Galgenhumor freigegeben, aber sie ist dann doch wieder so ernst, dass wir uns im Medienmagazin beschäftigen müssen. Edward Snowden, der sitzt ja noch immer in Moskau und weiß nicht so recht, wie es für ihn weitergeht, außer dass er jetzt für irgendeine russische IT-Firma arbeitet. Gerade mal 5 Monate ist es ja her, dass Snowden damit begonnen hat, uns mit seinen Enthüllungen das Innerste des US-Geheimdienstes NSA zu präsentieren. Spätestens seitdem ist klar, und wir wissen auch im Medienmagazin 1998 haben wir ja schon darüber berichtet, aber jetzt natürlich in dieser Ballung und in dieser Qualität nochmal wirklich alarmierend. Da versucht jemand, unsere Kommunikation möglichst vollumfänglich zu speichern. Aber was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Wie gehen wir damit um? Dieser Tage sind zur Hilfestellung sozusagen fast gleich mehrere Bücher erschienen, zur Theorie, aber auch zu ganz praktischen Vorschlägen für unseren digitalen Alltag. Mein Kollege Daniel Buß hat sie gelesen und sich mit den Autoren unterhalten. Nochmal herzlich willkommen im Medienmagazin-Studio. Wir beide verschlüsseln doch eigentlich nicht, also ich nicht, du auch nicht?
Nee, also zumindest verschlüsseln wir beide nicht, wenn wir miteinander uns auf die Sendung vorbereiten.
Ist auch nicht so geheim.
Ja, wir tauschen, glaube ich, keine großen Geheimnisse aus, außer vielleicht abends beim Franzosen.
Ja, aber ich meine, das ist doch eine Praxis, die ist doch jedem jetzt dringend angeraten. Was sagen denn da deine Printprodukte oder E-Produkte?
Ja, also es gibt vor allen Dingen ja da draußen tatsächlich Menschen, die verschlüsseln, unter anderem Netzaktivisten wie Markus Beckedahl, und der hat jetzt ein Buch rausgebracht mit dem plakativen Titel Überwachtes Netz. Und als wir beide, Markus und ich, uns im Vorfeld ausgetauscht haben vor Veröffentlichung des Buches, da haben wir die ein oder andere Mail verschlüsselt, war ein bisschen ungewohnt, hat aber doch funktioniert.
Jetzt ist das Buch zu haben. In der Ankündigung hieß es, Überwachtes Netz, reflektiere den Überwachungsskandal und schaue vor allem auch nach vorne. Hat denn das geklappt?
Naja, also erstmal, das Buch ist ein Sammelband, kein durchgeschriebenes Buch, also ist eine Zusammenstellung, teils auch von Texten, die schon vor einigen Wochen und Monaten in Zeitungen oder auch in Online-Portalen erschienen sind, aber auch frisches Material schreiben Netzaktivisten, Datenschützer, aber auch IT-Profis.
Klingt ein bisschen kompliziert, also so, dass man vielleicht nicht wirklich die Orientierung findet.
Ja, das ist manchmal auch kompliziert und vor allen Dingen eben manchmal auch technisch. Also sagen wir mal, wer sich ohnehin für Digitales interessiert, eine gewisse Netzaffinität hat, der findet da durchaus ganz spannende Aufsätze drin. Am Ende ist das Buch aber vor allen Dingen, der Techniker würde sagen, redundant. Das heißt, die Kernforderungen und Thesen, die wiederholen sich eigentlich in fast jedem Stück. Das sind im Prinzip 3. Ne? Geheimdienste zurückbauen, was wirklich nötig ist an Geheimdienstarbeit, stärker kontrollieren und auch transparenter machen. Und wer kommuniziert, also wir Nutzer, sollten verschlüsseln. Das wiederholt sich in verschiedenen Verifikationen.
Nun kenne ich Markus Beckedahl als jemand, der gerade dazu angetreten ist, dass die Leute, die, sagen wir mal, die ganze Materie nicht verstehen, 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 Lernen. Er gibt ja sogar Papierbücher raus und verschenkt die an Abgeordnete im Bundestag. Warum hat er nicht einfach das so ein bisschen im Autorenstil zusammengefügt und verständlicher gemacht?
Das wäre sicher spannender gewesen und auch hätte die breitere Leserschaft letztlich erreicht. Aber ich habe ihn selbst gefragt und hören wir ihn nochmal.
Uns war es wichtig, möglichst viele verschiedene Stimmen und Perspektiven nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Wir haben Wissenschaftler, wir haben Aktivisten, wir haben Techniker, die gemeinsam reflektieren aus den jeweiligen Blickwinkeln. Natürlich haben da die Menschen mit einer technischen Brille einen anderen Blick drauf als diejenigen, die sich wissenschaftlich mit Geheimdiensten beschäftigen oder als Aktivisten sich eh schon seit Jahren gegen Überwachungen engagieren.
Ja, das mit den Blickwinkeln, mit den verschiedenen, finde ich erstmal einen tatsächlich ziemlich guten Ansatz. Das Problem ist, das Ganze verschwimmt natürlich, wenn am Ende doch alle Autoren aus derselben Ecke kommen. Also echte Kontroversen bietet das Buch, gut 300 Seiten immerhin, irgendwie nicht. Dafür aber zumindest ein paar Perlen, da lohnt sich dann der Blick. Etwa ein persönliches Stück eines Kollegen von Zeit Online, Kai Biermann, der die modernen Abhörprogramme mit den Aktivitäten der Stasi vergleicht.
Kann man, glaube ich, auch, denn wenn es die noch geben würde, wäre die sicherlich nicht zimperlich. Ich habe so mal den Eindruck, die arbeiten sogar in den USA, irgendwie in den Hinterzimmern heimlich mit.
Ja, also Kai Biermann macht vor allen Dingen einen Unterschied zu der Überwachungswelt, zum Überwachungsstaat damals und der Szene heute aus. Vor allen Dingen, dass da jetzt draußen keine Agenten mehr rumlaufen, gespitzelt wird eben im Digitalen.
Es war in der DDR so, wenn sich irgendwo Menschen sammelten, zum Beispiel bei einem Konzert, da waren die, die da zur Überwachung abgestellt waren, erkennbar an ihren Windjacken und an ihren kurzen Regenschirmen und ausgebeulten Beulen unterm Arm und an ihrem komischen Verhalten. Man ahnte oder wusste, okay, die gehören zum Innenministerium, zum MFS, zur Stasi, man sollte ihnen aus dem Weg gehen. Die Überwacher jetzt, niemand hat sie je gesehen. Es gibt kein Auto, das dir folgt, es gibt keinen, der in deine Wohnung geht und die Möbel umstellt oder deine Briefe öffnet. Einen aufgemachten Brief konnte man, wenn man Glück hatte, noch irgendwie erkennen. Eine aufgemachte E-Mail, keine Chance.
Und da sind wir schon beim zweiten Buch, das heißt nämlich schlicht verschlüsselt mit Ausrufezeichen. Anders als beim Sammelband der Netzaktivisten gibt es das nur als E-Book, oder?
Ja, ziemlich verrückte Welt heute, ne?
Okay, ja, ist doch in Ordnung. Kann man sich ja dann ausdrucken.
Ja, das geht, habe ich ausprobiert, geht leider nicht, zumindest auf meiner Apple-Plattform nicht. Fand ich tatsächlich schade. Aber also mit E-Books habe ich mich tatsächlich persönlich irgendwie noch nicht wirklich angefreundet. Aber der Vorteil hier liegt natürlich auf der Hand, man hat es sofort. Also sobald man sich den Ruck gibt innerlich, okay, ich versuche jetzt mal zu verschlüsseln, dann kann schon losgehen.
Für knapp 3 Euro habe ich gelesen und es verspricht Schritt für Schritt Anleitung, mein Gott. Und alles zum Selbermachen, klappt das?
Ja, also das Buch zunächst, das hat ein junger Kollege geschrieben, Tobias Gillen, der im Sommer in der Medienredaktion des Spiegel hospitiert hat, jetzt am Anfang steht, aber doch im Netz schon ziemlich präsent ist. Und Tobias hat, wie ich finde, einen ziemlich pfiffigen Weg gewählt, um die Sache zugänglich zu machen. Er hat einfach ein Tagebuch geschrieben und so in ziemlich handlichen Etappen dokumentiert, wie er sich als blutiger Anfänger Begriffen wie PGP oder Passphrase nähert. Und diese Arbeit, das Suchen der Lösung, nimmt er seinen Lesern ab und erklärt ihnen, wie wir alle unsere persönlichen digitalen Schlüssel anlegen können, wie wir E-Mails vom Versand abschließen können und sie am Ende auch wieder öffnen können.
Aber Tagebücher können auch ziemlich anstrengend sein, denn dann, wenn man versucht, so Befindlichkeit reinzumachen und man will eigentlich als Nutzer wissen, wie geht's denn nun?
Ja, das ist streckenweise auch so, aber wie gesagt, ich finde diese Tagebuchmasche, sie nervt mich ganz oft, aber hier funktioniert sie dann doch, einfach um an die Sache relativ naiv ranzugehen, das hilft bei dem Thema, glaube ich, ziemlich, eben weil es so technisch und doch eben, kryptisch ist. Und die eigentlich technische Sache, in der es ja auch um Surfen im Internet geht oder gute Passwörter, die wird am Ende damit dann doch irgendwie verständlich. Was ich irgendwie vermisst habe, das sind ein paar Grafiken und Screenshots. Das bietet sich ja irgendwie doch an, wenn man sich mit Netzgeschichten letztlich befasst. Aber ich weiß nicht, für 3 Euro kann man ja vielleicht auch nicht alles erwarten. Und bei Tobias selbst habe ich mich vorhin erkundigt, welche Folgen die Abhöraffäre für ihn persönlich hat. Also jetzt, wo er das irgendwie gelernt hat, ob er das durchzieht mit dieser, sagen wir mal, digitalen Selbstverteidigung. Und das scheint ein bisschen schwierig zu sein.
Ich hoffe, es haben jetzt alle soweit mein Buch gelesen oder zumindest heruntergeladen. Und ich kann da ein bisschen was bewirken. Aber ich merke halt doch, dass der Großteil meines Adressbuchs, ob das Freunde, Verwandte oder Kollegen sind, immer noch nicht auf E-Mail-Verschlüsselung umgestiegen sind.
Also ich habe beim WhatsApp-Pendant Threema zwei Leute. Ja. Das, ich meine, stell dir vor, es gibt Verschlüsselung, aber keiner verschlüsselt. Was dann?
Ja, das ist momentan offensichtlich, abgesehen von so ein paar wirklich brisanten Szenen, tatsächlich so. Aber es geht vielleicht auch einfach darum, sich für den Fall der Fälle zu rüsten, wenn man doch mal etwas wirklich Vertrauliches über längere Distanzen austauschen möchte. Ein Verschlüsselungsprofi, sagt Tobias übrigens ganz offen, ist er damit noch lange nicht geworden.
Ich glaube, dass da immer noch eine ganze Menge ist, was es zu verstehen gilt und was es zu verändern gilt, um dann auch wirklich 100% sicher zu sein. Und ich glaube, wenn die NSA oder Bundesnachrichtendienst oder irgendein ausgetüftelter Hacker wirklich versuchen sollte, an meine Daten zu kommen, dann würde ihn das wahrscheinlich nicht aufhalten. Aber vielleicht kann ich es dem einen oder anderen jetzt schon mal ein bisschen schwieriger machen.
Also das klingt nicht nach einer wirklichen Lösung, zumal man auch weiß, ich war mal bei so einer Sicherheitskonferenz, dass Geheimdienste auch an den Brillengläsern erkennen können, vor welchem Screen man gerade sitzt und was weiß ich, mit elektromagnetischen Ausdünstungen hineinschlüpfen kann in alles, was wir machen. Also muss uns jetzt diffuse Angst immer begleiten oder müssen wir wieder zurück zum Füllfederhalter greifen mit Zitronentinte und dann dann über einer Kerzenflamme unsere eigenen aufgeschriebenen Sachen wieder sichtbar machen?
Naja, also die Netzaktivisten oder sagen wir auch mal Netzliebhaber, das sind das ja letztlich, die haben sich da natürlich ihre Gedanken gemacht, wie man wieder Vertrauen schaffen kann und trotzdem auf Digitales und digitale Kommunikation nicht verzichten muss. Neulich wurde hier in Berlin vor ein paar Tagen jetzt auch das Buch vorgestellt von Markus Beckedahl mit einer kleinen Diskussionsrunde. Und dort fand ich einen Ansatz ganz interessant, der radikale Transparenz immer dann fordert, wenn mit Daten letztlich ein Geschäftsmodell basiert wird. Das sind ja letztlich auch Softwarefirmen, die dann frei Software entwickeln und dann irgendwann den Geheimdiensten verkaufen. Und hier der Ansatz von Jan Schollerböck, einem Datenschützer aus Kiel.
Also wer auf den Markt geht, irgendwo auf den Markt geht und damit personenbezogene Daten verarbeiten will, wer mit seinen Algorithmen Menschen beobachten will, der muss die Software offenlegen. Das ist nicht mehr schützenswert als Geschäftsgeheimnis. Das passt einfach nicht in unsere Demokratie.
Ja, das passt nicht in unsere Demokratie. Vielleicht nochmal die zwei Buchtitel.
Überwachtes Netz von Markus Beckedahl herausgegeben, E-Book und gedruckt. Netzpolitik.org ist da die Adresse für weitere Informationen. Und verschlüsselt mit Ausrufezeichen als E-Book in den gängigen Plattformen von Tobias Gillen.
Und wer über das Internet verfügt, verschlüsselt oder eben nicht verschlüsselt, wie auch immer, der kann jetzt über Twitter.com Medienmagazin oder Facebook Medienmagazin die Details nochmal per Link erforschen. Dankeschön, Daniel. Sie wissen ja, Radio ist Kino im Kopf. Weil Sie hören jetzt einen Fernsehausschnitt und müssen sich vorstellen, dass am Ende dieses Ausschnitts zwei Fotos in die Kamera gehalten werden. Einmal von Rainer Brüderle und einmal von Philipp Rösler. Sie wissen, die ehemaligen Spitzenfunktionäre der FDP. Und warum das Ganze? Weil ich Ihnen einen Ausschnitt aus der Heute-Show vorspielen will vom 8. November. Der führt uns ein bisschen in die Thematik ein.
Sind wir mal ein bisschen selbstkritisch. Auch das ZDF hat in Sachen Staatsferne noch ein Kickchen Luft nach oben. Da gibt es zum einen den Fernsehrat, der besteht zu 40% aus Politikern, die unter anderem den Intendanten wählen. Und weil das natürlich noch nicht genug Politiker sind, gibt es noch den Verwaltungsrat. In dem sitzen alleine 5 aktive und ehemalige Ministerpräsidenten und bestimmen den Chefredakteur. Das ist nicht gut. Und ein klarer Fall für Gernot Hassknecht.
Gernot Hassknecht löst Ihr Problem.
Die Zukunft des ZDF. Der bekackte Fernsehrat muss endlich die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Da hocken 77 Berufspolitiker, scheintote Kirchenfuzzis und irgendwelche Schnarchnasen vom Beamtenbund. Aber kein einziger Migrant, kein einziger Arbeitsloser. Obwohl, nee, 2 Arbeitslose sitzen da drin. Und das finde ich auch okay. Wo sollen die sonst hin? Und so können sie wenigstens woanders keinen Schaden anrichten. Zweitens, wir reformieren auch den bekackten Verwaltungsrat. Da sitzen ernsthaft rote und schwarze Ministerpräsidenten und wählen den Chefredakteur, der dann später über sie berichten soll. Ja, geht's noch? Ich bestimme ab jetzt das bekackte ZDF-Programm. Das wird super. Dann wird als erstes diese arschteure Show abgeschafft. Na, wie heißt der Quatsch noch? Ach ja, Wetten, Dass!
Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren.
Ja, die Heute-Show vom zweiten deutschen Fernsehen. Die Erregung ist verständlich, weil vor 4 Jahren es eine Entscheidung gab. Da hat der ZDF-Verwaltungsrat entschieden, dass der Vertrag des damaligen ZDF-Chefredakteurs nicht verlängert würde. Nikolaus Brender hieß der damals. Und diese Abstimmung, die dann im Verwaltungsrat gemacht wurde, hörte sich im Medienmagazin vom 28.11.2009 so an. Das ist hier Kurt Beck, der Chef des ZDF-Verwaltungsrates und damaliger Ministerpräsident Rheinland-Pfalz.
Nach einer sehr langen und intensiven Debatte ist die Entscheidung geheime Abstimmung 7-7 ausgegangen. Sie wissen, dass damit der Vorschlag des Intendanten keine Zustimmung gefunden hat, denn es hätte 9 Ja-Stimmen bedurft, also einer Dreifünftelmehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Gescheitert letzten Endes an der Übermacht oder nicht der Übermacht, der Pattsituation durch die sogenannten Schwarzen im ZDF-Verwaltungsrat, hier vertreten durch Roland Koch. Er war damals Ministerpräsident des Landes Hessens und ebenfalls im ZDF-Verwaltungsrat Mitglied.
Ja, finden Sie es richtig, dass Bischöfe sich die aussuchen, die über Sie berichten? Das ist eine fast philosophische Frage, wissen Sie, weil in einer demokratischen Gesellschaft gibt es niemand, der ohne Betroffenheit ist, und ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender darf keine Aspekte gesellschaftlichen Lebens auslassen. Also bedeutet das, wir haben, ob es Tierschützer sind, Naturschützer sind, Gewerkschafter sind, Unternehmer sind, Kirchen sind oder Politiker sind. Wir haben immer Menschen, die auch abends Nachrichten gucken.
Aber letzten Endes hat dann die öffentliche Meinung eine Verfassungsklage gefordert. Und hören wir nochmal Kurt Beck, der da ein bisschen reserviert war damals noch.
Wissen Sie, das sind Schnellschüsse, die ich für unverantwortlich halte. In unserer Republik ist alles sofort verfassungswidrig. Jetzt stelle ich fest, CDU-Politiker haben eine Entscheidung erzwungen, die nicht in der Sache gerechtfertigt war. Dann muss man das mal zur Kenntnis nehmen und das unter Kritik nehmen. Das Zweite ist, wir müssen gucken, ob durch Staatsvertragsänderung eine Besserung herbeigeführt werden kann für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das zu prüfen, das geht einer Klageankündigung voraus. Und genau das ist mein Weg.
Ja, und wie Kurt Beck heute darüber denkt, das hat er uns verraten bei einer Veranstaltung der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall in dieser Woche. Aber das hören wir dann, ich denke mal, am besten nach dem Service. Und ich übergebe jetzt sozusagen an Ihren elektronischen Kalender. Gleichen Sie ihn bitte ab mit dem 18. November.
Manche lieben Lack an den Füßen,
Wind in den Haaren,
Seide am Po,
Diamanten am Finger,
Gold um den Hals,
Pelz auf der Schulter.
Radio 1 liebt
Wildleder.
Im Ohr.
On the radio.
Suede. Am 18. November im Huxleys. Mehr Infos auf radio1.de. Suede Live. Radio 1. Für alle, die auch wild auf Wildleder sind und natürlich nur Verwachsene.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Am 5.11. hat in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht angefangen, die Klage, die Normenkontrollklage aus Rheinland-Pfalz zu überprüfen. Also ist denn die Staatsferne möglicherweise im ZDF-Staatsvertrag, was den Verwaltungsrat betrifft und auch den Fernsehrat, hier dann doch zu dick? Hören Sie, was ich den eigentlichen Kläger Kurt Beck, damals Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, heute Vorsitzender Friedrich-Ebert-Stiftung, fragen konnte am Rande einer Tagung der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall, eingedenk der Tatsache, dass 4 Jahre ins Land gegangen sind.
Kurt Beck, die Klage ist jetzt angelaufen in Karlsruhe. Wie sind Sie als Beobachter mit Ihrer Initiative, muss man ja sagen, zufrieden bisher?
Also man muss sagen, das Gericht hat höchst intensiv nachgefragt. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass man sagt, gucken wir uns an, alles in Ordnung, weg. Ich rechne mit wichtigen Impulsen aus Karlsruhe, mit deutlich mehr Reduktion der Politik und der Staatsnähe. Und dann, glaube ich, kann man mit dem System auch leben.
Wie kommen Sie denn mit dem Vorwurf zurecht, dass Sie sozusagen gegen sich selbst klagen und dass das ja irgendwie ein bisschen paradox sei?
Ja gut, ich habe zuerst mal versucht, das Problem politisch zu lösen, habe auch einen Entwurf, ausgerechnet noch mit Herrn Koch damals, ausgehandelt, der die Probleme gelöst hätte. Und dann hat die CDU-Mehrheit nicht zugestimmt in der Ministerpräsidentenkonferenz. Dann war ich vor der Situation, hinnehmen oder klagen. Und ich finde, man kann es nicht hinnehmen. Also haben wir dann den Weg nach Karlsruhe, sozusagen die Klagen gegen sich selber gegangen.
Auslöser war ja, wir erinnern uns, der Fall Brenner. Der Vertrag von Nikolaus Brenner als Chefredakteur wurde nicht verlängert. Sie haben damals ziemlich ungeschützt sogar gesagt, das war aus dem Kanzleramt in Berlin hinein regiert in den ZDF-Verwaltungsrat. Wie begründen Sie es heute? Was war da wirklich los?
Das war in der Tat eine politische Absicht zu sagen, so viel Unabhängigkeit gegenüber dem, was wir früher gewohnt waren. Ob zu Recht oder Unrecht, lasse ich übrigens mal offen. Das wollen wir nicht hinnehmen. Jetzt zeigen wir mal unsere Macht und Stärke. Und ich finde, wenn die Zusammensetzung eines Gremiums dazu missbraucht werden kann, dann ist der Ernstfall gegeben. In 90% der Fälle funktioniert das alles einwandfrei, aber es darf eben nicht funktionieren, wenn man die Machtfrage stellt und damit eben einen Sender in der Personalpolitik und auch inhaltlich indirekt unter Druck setzen will. Deshalb ist die Korrektur nötig.
Nun sind Sie auch in der Pflicht, immer wieder auch bei dieser Diskussion der Otto-Brenner-Stiftung zu sagen, wie soll es denn überhaupt aussehen? Also das Bundesverfassungsgericht wird natürlich sagen, nicht ganz genau, wie so ein Gremium zusammengesetzt werden kann. Sie haben hier den Vorschlag gemacht einer Urabstimmung, aber gleichzeitig gesagt, das reißt Sie auch nicht so vom Hocker. Wie können Sie das nochmal uns erklären, was Sie damit meinen?
Nein, ich habe nur als Alternative angesprochen. Man könnte sich vorstellen, theoretisch, so wie bei den Sozialversicherungen, wo ja auch die Versicherten wählen können, wen sie dorthin schicken, macht man eine Wahl. Alle Bürger beteiligen sich. Ich fürchte nur, wir würden mit einer elenden Beteiligung rausgehen und Repräsentanz der Bevölkerung wäre nicht gegeben. Also ich glaube, im Kern ist unser System schon in Ordnung, aber es hat sich hinbewegt immer mehr zur Bestimmung über Politik und das muss reduziert werden. Dann sind wir, glaube ich, durchaus auf einem ordentlichen Weg.
Sie sind nun nicht mehr Ministerpräsident. Sie sind, sofern ich richtig informiert bin, in die Industrie gewechselt? Nein, das stand irgendwo zu lesen, dass Sie...
Das war auch dummes Zeug, ja. Ich bin in einem Aufsichtsrat eines Unternehmens, der tagt fünfmal im Jahr und heißt Beraterkreis und das ist alles. Also ich bin überhaupt nirgendwo hingewechselt. Ich bin Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, das ehrenamtlich.
Aber Sie sind dann eben immer noch SPD-Mitglied aus vollem Herzen. Wenn das Urteil nun so aussehen würde, dass man die Dominanz von Parteipolitikern aus dem ZDF-Fernsehrat und Verwaltungsrat nicht mehr wünscht, wären Sie dann bereit, auf Ihr Amt zu verzichten?
Ja, selbstverständlich. Genau deshalb habe ich mit der jetzigen Ministerpräsidentin Malu Dreyer besprochen, dass ich das weitermache, bis wir wissen, wie sieht ein neuer Staatsvertrag aus, sodass nicht die Ministerpräsidentin sozusagen dann ausscheiden müsste für diesen Fall, sondern dann ist es klar, dass das eine Interimszeit war und dann neu geregelt wird.
Kurt Beck, der Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Kurt Beck, auch der ehemalige Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz und immer noch Vorsitzender des ZDF-Verwaltungsrates. Wie denkt nun Tabea Rössner, sie ist medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen darüber, gleich nach Herbert Grönemeyer.
Tabea Rössner, Sie sind ja nicht nur als ehemalige ZDF-Mitarbeiterin besonders interessiert daran, dass sich beim ZDF etwas ändert. Wie sind Sie denn jetzt nach der ersten Anhörung in Karlsruhe zufrieden mit dem Verlauf?
Ich fand die Verhandlung sehr, sehr spannend. Ich fand die Richter sehr versiert. Die hatten sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Die haben sehr, sehr kritische Fragen gestellt und haben
zum Beispiel?
Die haben zum Beispiel gefragt, wie denn die Zusammensetzung dieser R-Gruppe funktioniert, also dieser Vertreterinnen und Vertreter, die direkt von dem Ministerpräsidenten benannt werden aus dem Bereich Kultur, Wissenschaft, Bildung und Erziehung und Kunst. Und da wurde ziemlich deutlich dann bei der Verhandlung, dass es nicht so richtig klare Kriterien gibt dafür, wer jetzt wen entsendet, dass es eben auch Vertreter der politischen Parteien oder Fraktionen sind, die dann bestimmte Bereiche mit abdecken. Das wurde in Frage gestellt. In Frage wurde gestellt, was ist denn eigentlich mit der gesellschaftlichen Relevanz der noch im Fernsehrat vertretenen Verbände? Also die Frage, was ist mit Frauen, was ist mit Migranten, was ist mit dem Islam? Ja? Wenn die Kirchen vertreten sind, ist der Islam in Deutschland angekommen oder nicht? Und wenn er angekommen ist, warum ist er dann nicht im Fernsehrat angekommen beispielsweise? Junge Menschen. Das waren Themen, sehr intensiv hat sich das Gericht ja auch mit den Freundeskreisen auseinandergesetzt und der Arbeit in den Gremien, wie funktioniert das eigentlich? Also die haben sich ein sehr gutes Bild, glaube ich, gemacht, haben auch am Schluss die Frage der Transparenz gestellt, wie können denn diese Gremien auch transparenter arbeiten? Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Urteil dann aussehen wird.
Der Auslöser war ja die sogenannte Causa Brenda, das Nichtverlängern eines Chefredakteursvertrags. Kurt Beck hat hier auch nochmal im Interview wiederholt, dass damals das Kanzleramt hineinregiert hätte über Koch in diese Vertragsverlängerung. Dafür gibt es aber nirgendwo Beweise. Die Normenkontrollklage in Karlsruhe ist auch ein grundsätzliches Überprüfen der ganzen Geschichte. Was will man denn statt des Fernsehrates denn anders machen können, als das, was bisher gelaufen ist? Also da braucht es ja auch dann wieder irgendetwas an Ideen, um das neu zu regulieren. Das wird ja das Bundesverfassungsgericht nicht machen.
Nee, das Bundesverfassungsgericht wird eine Definition abgeben, wer zu der staatlichen Sphäre dazugehört. Möglicherweise Leitplanken eben dafür einschlagen, wie viel davon vertreten sein dürfen. Und ich bin auch häufig gefragt worden, ja, wenn die Causa Brenda jetzt nicht gewesen wäre und Brenda, also haben wir ein anderes Programm dadurch, dass nicht mehr Brenda Chefredakteur ist. Das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Aber sehr deutlich wurde in der Verhandlung, dass die Frage eines Risikos, also dass die Beherrschung durch die Politik, durch den Staat eben erfolgen kann, dass dieses Risiko durchaus gegeben ist und die sich gezeigt hat in einer Personalentscheidung wie der Causa Brenda und dass man die eben verhindern muss. Und die Frage von, wie stellen wir die Gremien so auf, dass sie einerseits die Vielfalt der Gesellschaft auch darstellt, die relevanten Gruppen darstellt, denke ich, ist eine zentrale Frage. Da sind wir auch noch nicht am Ende. Das wird auch das Bundesverfassungsgericht ja nicht sagen, wer gesellschaftlich relevant ist. Da stellen wir uns eine Kommission vor, eine unabhängige Kommission, die dafür Kriterien erarbeitet und eine Vorlage macht. Auf dieser Grundlage könnten dann die Ministerpräsidenten entscheiden, weil letztlich ist es eine politische Entscheidung. Ja, der Staatsvertrag wird von den 16 Bundesländern eben ausgehandelt und beschlossen und da ist möglicherweise also ein externes, unabhängiges Gremium, eine Kommission, die da Vorschläge erarbeitet, ganz sinnvoll.
Aber wenn ich da mal dazwischen gehen darf, unabhängig heißt ja dann, da muss es eine Gesinnungsprüfung oder eine Parteiprüfung geben, weil die Leute sind ja auch alle irgendwie politisch motiviert oder haben Präferenzen. Eigentlich ist das fast Grönemeyer-Kinder an die Macht.
Also dieser Kritikpunkt kommt immer und dann kann man auch die Politik einstellen. Also wir haben in der Enquete-Kommission beispielsweise ja auch viele wissenschaftliche Vertreter gehabt und die wurden natürlich auch von den Fraktionen benannt. Die haben sich aber auch durchaus mal gegen die Fraktionen, die sie benannt haben, gestellt. Ja, ich glaube, Wissenschaftler sind da schon auch eigen genug, um ihre eigenen Positionen zu vertreten. Deshalb bin ich da ganz zuversichtlich, dass es da eine andere Zusammensetzung oder Vorschläge geben kann von einer Kommission, die die eine Bewertung dessen auch abgibt. Ne? Was sind denn gesellschaftlich relevante Gruppen, also Sozialwissenschaftler beispielsweise, die damit ja auch eine Erfahrung haben. Nichtsdestotrotz wird es ja nicht nur durch eine neue Gremienzusammensetzung anders oder besser werden. Ja? Es wird vielleicht anders, aber nicht unbedingt alles automatisch besser. Und deshalb ist wichtig, und das hat Karlsruhe eben auch gezeigt, dass die Frage von Transparenz eine Rolle spielt, von wer nimmt eigentlich eine Kontrollaufgabe wahr, wie sind die ausgestattet, können die Expertise einholen, können die sich beraten lassen. Und das ist, glaube ich, ein Gesamtpaket, das man dann schnüren muss, um ja, das transparenter zu machen, möglicherweise auch eine andere Legitimation für die Öffentlichkeit auch hinzubekommen und damit auch automatisch eine andere Akzeptanz. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein Akzeptanzproblem, das haben wir nach der Causa Brenda gesehen, das haben wir aber auch ganz besonders bei der Gebührenumstellung gesehen, dass plötzlich die Leute sich Gedanken gemacht haben, wofür zahle ich eigentlich diese Abgabe und ist das eigentlich ein Programm, das ich nutze oder nicht? Und da würde ich mir wünschen, dass es eine breitere gesellschaftliche Debatte auch über den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt, weil natürlich haben wir ein gutes System, aber man kann es immer noch besser machen.
Vielleicht wäre das Ideal für die Grünen, das so einmal als Vorschlag, die Bürger selbst abstimmen zu lassen. Also, dass man möglicherweise als Beitragszahler sagt, wen man denn im Rundfunkrat haben will oder Fernsehrat denn.
Ja, wir haben auch immer mal die Idee gehabt, einen Vertreter der Gebührenzahler in so ein Gremium zu entsenden. Die Frage ist dann tatsächlich des Verfahrens, wie man das hinbekommt. Ne? Das
Kurt Beck schlägt eine Urabstimmung vor.
Ja, muss man prüfen, ob das dann auch die Möglichkeit gibt. Bei einer Urabstimmung ist ja immer so ein bisschen die Sorge, dass wenn die Abstimmung in eine Richtung geht, dass dann die Abstimmung generell in eine besondere Richtung geht. Und ob da mehr Vielfalt vorhanden ist durch eine Urabstimmung, weiß ich nicht. Ja? Das ist ja dem auch geschuldet, bestimmten aktuellen Situationen heraus. Ne? Und die Frage, was ist eigentlich mit Minderheitenrechten beispielsweise, sind die dann noch gewahrt? Ja? Werden die gewahrt durch eine Urabstimmung? Das ist nicht so ganz einfach. Ja? Wir haben ja auch unsere Erfahrungen mitgesammelt. Von daher muss man das sehr genau prüfen. Das ist ja das schöne Beispiel, das immer wieder gebracht wird. Wir haben die Umweltverbände da und wir haben den ADAC-Club, der ist jetzt nicht vertreten. Der ADAC-Club hat mehr Mitglieder als die Umweltverbände. Ja, aber trotzdem sind die Umweltverbände sicher wichtiger und es ist sinnvoller, dass die dort vertreten sind als die Autolobby. Also das ist dann auch letztlich auch eine politische Entscheidung, ne? Ob man das so will oder nicht.
Tabea Rössner, die medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und hier noch einmal die Machtfrage gestellt durch Christina Stürmer, für die Grönemeyer immer nicht verstehen.
Kinder an die Macht. Radio 1.
Und hören wir noch ganz kurz den Kollegen, na, Kollege ist er nicht, er ist unabhängiger Richter, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Andreas Voskuhle, wie er denn möglicherweise die Entscheidung in Karlsruhe bewertet.
Politischer Einfluss lässt sich schwer messen. Das ist das Problem, in dem man auch, das man jetzt lösen muss, wenn man diese Entscheidung trifft. Sie wissen nicht genau, wie Informationsflüsse laufen, wer mit wem spricht. Deshalb ist es wichtig, sozusagen eine überzeugende Grundstruktur zu haben. Und ob die gegeben ist, das werden die Kollegen des Ersten Senats weise entscheiden.
Mehr dann dazu im Podcast, der in der Nacht vom Sonntag zum Montag erscheint, über radio1.de zu navigieren. Ich kann nur sagen, dass Olli Massef jetzt wieder für Sie in der Tanzhalle Musik machen wird. Vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden und weiterhin Radio 1 zu hören. Tschüss. Der Podcast-Bonus besteht jetzt aus einem Interview mit dem freien Journalisten Fritz Wolf, der zudem eine Studie angefertigt hat für die Otto-Brenner-Stiftung mit dem Titel »Im öffentlichen Auftrag – Selbstverständnis der Rundfunkgremien – politische Praxis und Reformvorschläge«. Aber er stellt sich selbst noch einmal vor.
Mein Name ist Fritz Wolf, bin freier Journalist, Medienpublizist, ist mein Fachgebiet. Und ich beschäftige mich viel mit Programmfragen, häufig aber auch mit Medienpolitik und in diesem Fall halt konkret mit Medienpolitik in dem Zusammenhang mit den Gremien.
Und Sie haben als Autor einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung welche wesentliche These herausgefunden?
Ich glaube, eine These wäre mir jetzt zu wenig. Ich glaube, ich brauchte ein paar mehr Thesen. Also eine wesentliche Erkenntnis war die, dass Rundfunkrat nicht gleich Rundfunkrat ist, sondern dass die sehr verschieden sind und dass es eigentlich für jeden Reformschritt in irgendeinem dieser Rundfunkräte schon ein Beispiel gibt. Das heißt, die Reformierbarkeit der Rundfunkräte, wenn man sie nur von der inneren Reformierbarkeit her ansieht, die müsste eigentlich funktionieren. Es ist alles schon erfunden, man erfindet gar nichts Neues. Das wäre eine wesentliche Erkenntnis. Die zweite ist, dass ich es für sehr wichtig halte, dass man Rundfunkpolitik nicht nur von oben betreibt. In Deutschland ist Rundfunkpolitik immer eine Sache von Experten und von Juristen. Deswegen wird die auch immer von den Experten vor den Verfassungsgericht geschleppt und kommt dort wieder zurück. Und es gibt eigentlich eine Rundfunk, eine Medienpolitik, die von unten befeuert wird, die gibt es eigentlich nicht. Auch die Absicht meiner Studie war, dafür Material zu liefern, Kenntnisse zu liefern, denen, die in den Rundfunkräten arbeiten oder denen, die diese Arbeit unterstützen wollen, denen sozusagen Kenntnisse, Wissen darüber zu liefern, dass sie tatsächlich Politik machen können in den Gremien. Und ich glaube, ich glaube immer noch, obwohl es schwierig ist, dass das ein möglicher Weg ist.
Welcher Rundfunkrat ist denn der nach Ihrer Meinung vorbildlichste in Deutschland?
Das klingt jetzt ein bisschen pro domo, weil ich in Düsseldorf sitze und wenn ich jetzt den WDR sage, dann klingt es ein bisschen so. Aber der WDR ist in manchen Dingen am weitesten. Der hat zum Beispiel ein ordentlich ausgestattetes Gremienbüro, das die Arbeit organisiert. Das haben die anderen nicht. Er hat eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt ja Rundfunkräte hier, wenn man da anruft und möchte mit dem Pressesprecher des Rundfunkrats verbunden werden, wird man mit dem Pressesprecher des Senders verbunden. Das macht zum Beispiel der WDR-Rundfunkrat nicht. Er hat eine eigene Öffentlichkeitsarbeit, eine selbstständige Öffentlichkeitsarbeit. Sie publizieren nicht nur die dürren Meldungen, welches Mitglied gerade wieder ausgeschieden und welches gerade wieder eingestiegen ist und die Finanzhaushalte der Sender, sondern sie publizieren auch die Gremienbeschlüsse, sie publizieren wichtige Themen, die diskutiert werden, sie publizieren Stellungnahmen. Also wer sich für dieses spezielle Gebiet interessiert, da ist der WDR einfach am zugänglichsten von allen.
Und am staatsfernsten?
Ja, da wird es schon schwierig. Am staatsfernsten, also nominell gesehen, ist es tatsächlich der WDR. Da ist per Gesetz ausgeschlossen, dass Staatsvertreter drinnen sind, und als Jan-Marc Eumann Staatssekretär wurde, musste er den Rundfunkrat verlassen und ist darauf prompt zum ZDF-Fernsehrat gegangen. Dann gibt es den NDR, der auch im engeren Sinne staatsfrei ist, der NDR-Rundfunkrat, was zu tun hat mit der politischen Entwicklung seinerzeit, ist schon lange her und vielleicht schon ein bisschen vergessen, aber es gab mal einen Ministerpräsidenten Stoltenberg, der wollte den NDR zerschlagen und das war damals ein so dramatischer Schock, dieser Eingriff der Politik, auch im Sender selbst, dass damals der Intendant Plog, es ist auch heute der Name genannt worden, dass da ein großer Schub da war, sozusagen politisch zu reagieren und zuzusehen, dass man die Staatsvertreter aus dem Haus rauskriegt. Dann gibt es den Südwestrundfunk, der längere Zeit Staatsvertreter hatte, der jetzt unter der rot-grünen Regierung ein neues Rundfunkgesetz beschlossen hat, in dem auch steht, dass die Staatsvertreter aus dem Rundfunkrat verschwinden werden. Wir haben aber noch, auch in der ARD, den MDR, wir haben noch den Bayerischen Rundfunk, wir haben Deutschlandradio und Deutschlandfunk und natürlich das ZDF, wo immer noch der Staat dick drin sitzt.
Wir haben es eben gehört von Fritz Wolf, der Westdeutsche Rundfunk hat eigentlich ein vorbildliches Gremium. Ruth Hieronymi ist die Vorsitzende des WDR-Rundfunkrates und sie stellte sich in der Veranstaltung der Otto-Brenner-Stiftung am 12. November 2013 den Fragen von Jürgen zur Heide. Und dieses Interview geht dann nahtlos über in eine Podiumsdiskussion. Die Teilnehmer möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Zum einen Tabea Rössner, die medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kurt Beck, der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung und ehemaliger Ministerpräsident Rheinland-Pfalz und immer noch Vorsitzender des ZDR-Verwaltungsrates, Professor Dr. Hubertus Gersdorf von der Uni Rostock und Michael Sommer, er ist der DGB-Vorsitzende. Auf dem Podium auch Ruth Hieronymi, die sich hier den Fragen von Jürgen zur Heide stellt.
Die Reihenfolge, Frau Hieronymi, ist bewusst gewählt, das haben Sie gemerkt. Ich freue mich, dass Sie jetzt da sind. Ein weiterer Ausflug in die Praxis, nämlich jemand, der beim WDR an ganz entscheidender Stelle mitwirkt. Deshalb an Sie erstmal die Frage, wenn Sie da reingehen, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gemacht, also machen wir es nochmal klar, mit welchem Selbstverständnis gehen Sie in diese Sitzung? Wird CDU-Parteibuch ganz an die Seite gelegt? Ist man da so wie der Bundespräsident?
Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich irgendwo in einem pluralen Gremium Vorsitzende bin, dann gehe ich in eine Sitzung als Repräsentantin dieses Gremiums und versuche, dieses Gremium tatsächlich seinem Auftrag gemäß, dass es arbeiten kann. Das ist mein Anliegen und mit dem Selbstverständnis gehe ich da rein, ja.
Wie oft kritisieren eigene Parteifreunde, Freundinnen Sie dafür?
Da höre ich gar nicht hin. Ich weiß es nicht. Da höre ich nicht hin. Das ist nicht mein Job. Ich vertrete da nicht eine Partei, die mich entsandt hat, sondern ich bin da Repräsentantin eines aus meiner Sicht für die Gesellschaft sehr wichtigen, plural zusammengesetzten Gremiums. Und ich glaube, dass die Legitimation, das möchte ich an der Stelle doch mal sagen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht nur von der Gremienarbeit, sondern in erster Linie vom Programm abhängig ist, aber dass die Aufsichtsgremien für die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch eine aus meiner Sicht sehr wichtige Aufgabe erfüllen. Und deshalb setze ich alles daran, dass sie diese Aufgabe möglichst gut erfüllen.
Die entscheidende Frage ist ja, wie kriegt man das hin, dass man da ein repräsentatives Bild hat und dass man den Diskurs, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, der Gesellschaft abbildet. So, und dass das nicht in irgendwelchen Machtstrukturen hängen bleibt. Brauchen wir dafür weniger Politik? Geht Gersdorf aus Ihrer Sicht zu weit?
Also ich empfehle einen Blick ins WDR-Gesetz und in, gibt ja auch andere Rundfunkgesetze in unseren Bundesländern. Und da ist die Situation wie folgt. Es gibt gar keine Regierungsvertreter. Es gibt im Gesetz vorgeschriebene Unvereinbarkeitsvorschriften. Und das heißt zum einen, dass gar keine Regierungsvertreter in den Gremien des WDR mitarbeiten dürfen und dass für die vom Landtag Entsandten klare Quoten gelten. Das heißt konkret, von den 48 Mitgliedern des WDR-Rundfunkrates dürfen maximal 13, im Augenblick sind es wegen des Wahlergebnisses im Landtag 14, vom Landtag entsandt werden. Und diese 13 dürfen auch nicht mehrheitlich von Mandatsträgern besetzt werden, sondern von, das müssen Nicht-Mandatsträger sein. Also Sie sehen, es gibt sowohl klare Unvereinbarkeitsregelungen als auch klare Minderheitenregelungen für die Vertreter, die vom Landtag entsandt werden. Und insofern ist die Struktur der Arbeit in einem solchen Gremium etwas anders, als wie Sie es hier vorhin diskutiert haben.
Wenn wir jetzt nochmal, das war ja der andere Teil der Frage, also ein Stück Politik ferner, so haben wir es jetzt gelernt, bezogen auf den WDR, Stichwort Abbilden von gesellschaftlicher Pluralität. Wer definiert was und wer definiert, wer reinkommt und wo sind wir bei dieser Strohmann-Situation, ja, nein?
Also die...
Oder Strohfrau, Entschuldigung.
Ja, die 34 Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen, dann sehen Sie schon die Relation, sind ja alle einzeln die Verbände, die entsenden dürfen, im Gesetz benannt, im WDR-Gesetz benannt. Und die Verbände entsenden auch unmittelbar. Die dürfen gar niemanden fragen, wen sie entsenden, sondern sie haben die autonome Entscheidung über ihren Verbandsvertreter, den sie in den Rundfunkrat entsenden. Den sie im Übrigen auch nicht zurückholen dürfen, um die Unabhängigkeit des Entsandten zu stärken, sondern er kann nur selbst sein Amt niederlegen vor dem Ende der Amtszeit. Das ist das eine, die Verbände entsenden. Die Verbände sind im Gesetz, welche Verbände entsenden dürfen, sind im Gesetz definiert und es ist ja eine Breite der Gesellschaft. Sie werden nie die Gesellschaft 100% abbilden können, aber ich kann Ihnen sagen, wir haben über die Gewerkschaften natürlich, die Arbeitgeberverbände, der Landessportbund, der Landesjugendring, die Sozialverbände und so weiter, ist schon eine sehr, die Migranten im Übrigen auch, die Senioren, eine gesellschaftliche Breite erreicht, die aber natürlich, Gesellschaft verändert sich, auch jeweils angepasst werden muss. Und insofern hat aus unserer Sicht hier der Gesetzgeber den Auftrag, das auch jeweils neu zu justieren, wenn sich wesentliche Veränderungen in der Gesellschaft abzeichnen. Aber ich möchte auch hier die Entsenderorganisationen, die ja ein großes Privileg haben, dass sie entsenden dürfen, nicht aus der Pflicht entlassen. Zum Beispiel, was die Altersstruktur angeht. Wir haben ja viel zu wenig junge Leute in den Gremien. Und hier liegt es natürlich an den entsendenden Organisationen, auch auf die Geschlechtervielfalt zu achten, die das WDR-Gesetz auch vorschreibt, aber auch bitte, das ist der dringende Appell, den wir auch haben, daran zu denken, dass wir stärker auch aus den Verbänden jüngere Mitglieder im Rundfunkrat brauchen.
Jetzt haben wir ein paar Mal gehört, die personelle Situation muss sich verbessern im Sinne der besseren Vorbereitung auf das, was da nachher zu leisten ist. Ist das so? Und wenn ja, wie kann das geschehen?
Also ich kann Ihnen sagen, es sind wirklich sehr hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen im Rundfunkrat und der eine bringt etwas mehr Vorkenntnisse mit, der andere dafür etwas mehr Zeit und umgekehrt. Ich möchte eigentlich auf das Thema unserer Veranstaltung bei der Gelegenheit nochmal kommen, nämlich Chancen und Grenzen der Arbeit der Kontrollgremien. In der praktischen Arbeit, Herr Sommer hat bezogen auf die Freundeskreise die Praxis beschrieben. Bei uns ist im Übrigen der Freundeskreis der nicht vom Landtag entsandten, nämlich der 34, der mit Abstand größte Freundeskreis, den es gibt, wo der bei uns der graue Freundeskreis hält, weil die Vielfalt der Gesellschaft hier vertreten ist. Da ist die Frage in der konkreten Arbeit, wie sind denn die Arbeitsbedingungen der Gremien? Und da möchte ich an diese Gelegenheit heute wahrnehmen und Ihnen sagen, dass es auch aus meiner Sicht nicht nur die Entsenderorganisationen die Verantwortung haben, wen sie entsenden, sondern auch, dass dringend die Arbeitsmöglichkeiten, die organisatorischen, personellen und finanziellen Arbeitsmöglichkeiten, wenn man die Gremien ernst nimmt in ihrer Aufgabe, dass die verbessert werden muss. Wir sind sehr froh, dass im WDR-Gesetz jetzt drinsteht, erstens die Unabhängigkeit der Rundfunkgremien, also Rundfunkrat und Verwaltungsrat, ist zu sichern. Das steht im Gesetz. Daraufhin haben wir natürlich unsere Forderungen zur Arbeit gestellt. Und was ganz wichtig ist, dass tatsächlich im Blick ist, das ist bisher überhaupt nicht in dieser Diskussion auch nicht geschehen, für die ARD, dass wir natürlich unsere Arbeit für das Erste, das ist ja die Zusammenführung der einzelnen Programme, die müssen wir bündeln. Und dafür haben wir zwar mittlerweile eine Struktur, nämlich die sogenannte Gremienvorsitzendenkonferenz, aber die muss natürlich auch die entsprechende Zuarbeit haben. Also Effizienz der Arbeit, Professionalisierung, Weiterbildung, das sind alles, dafür brauchen wir Ressourcen und dann kann man eben die Gremien nicht kleinreden, man kann sie auch nicht nebenbei machen, sondern sie sind ein ganz wesentlicher, entscheidender Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Und dafür müssen auch die Voraussetzungen für unsere Arbeit in diesen, was die Ressourcen der Arbeit angeht, wenn man die Arbeit wirklich ernst nimmt, verbessert werden.
Stichwort Transparenz, muss das alles öffentlich werden oder wenn es da öffentlich wird, hat man wieder die Vorgespräche? Das ist ein Teil Lebensrealität, oder?
Ja, aber ich finde, wir können wir sind auch dabei, das ist unstrittig bei den ARD-Gremien, dass wir unseren Blick auf die Allgemeinheit, die wir ja vertreten, stärken wollen. Und das heißt, Sie sehen das im Wesentlichen, die Internetauftritte, die öffentlichen Sitzungen und die Presse, die eigene Pressearbeit ist wesentlich stärker geworden. Und von daher kann ich nur sagen, ich sehe uns auf dem richtigen Weg. Aber wir brauchen dabei ein ordentliches Selbstbewusstsein der Gremienmitglieder selbst, dass wir unsere Rechte und unsere Kompetenzen auch ausschöpfen, dass die Häuser, die Landesrundfunkanstalten uns bei unseren Zuständigkeiten angemessen unterstützen, zum Beispiel durch Vorbereitungen auf dass wir rechtzeitig wissen und uns auf Entscheidungen vorbereiten können, Personalentscheidungen oder aber auch für wichtige Verträge, dass wir uns dann entsprechend darauf vorbereiten können. Aber wir brauchen auch die Unterstützung des Gesetzgebers und der Entsenderorganisation. Nur wenn wir alle zusammen uns auf diesen Weg begeben, werden die Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich auch ihre Arbeit so fortentwickeln können, wie der Fortentwicklung der Medienlandschaft und dem berechtigten Anspruch der Allgemeinheit auch entspricht.
Frau Hieronymi, herzlichen Dank. Sie nehmen Platz in unserer Runde. Dankeschön. Jetzt gebe ich die letzte Frage mal rein, Herr Gersdorf. Ist da schon fast die Möglichkeit einer Einigung hier auf dem Podium oder trauen Sie Frau Hieronymi nicht zu, da so staatsfern zu sein?
Nein, also ich werde gehört, ja. Die Unvereinbarkeit der Wahrnehmung staatlicher Ämter einerseits und der Wahrnehmung entsprechender Funktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist bei weitem nicht in allen Rundfunkgesetzen sichergestellt. Das Zweite Deutsche Fernsehen ist das beste Beispiel dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Und es ist teilweise faktisch erreicht beim Norddeutschen Rundfunk. Ich erwähne nochmals die herausragende Arbeit, die Jobs Ploog zu seiner Zeit noch geleistet hat, der faktisch den NDR im Wesentlichen entstaatlicht hat. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind noch nicht so, dass die Unvereinbarkeit der Wahrnehmung staatlicher Funktion und der Mitgliedschaft in den Gremien tatsächlich sichergestellt ist. Das genau brauchen wir, diese Inkompatibilitätsvorschrift.
Herr Sommer, wenn wir das jetzt wollen wir nicht aus der ZDF-Diskussion eine WDR-Diskussion machen, aber ich sage mal, die Tendenz von dem, was Frau Hieronymi gesagt hat, können Sie damit leben oder nicht?
Wenn der Anspruch erfüllt wird, könnte ich sagen, das ist eine Diskussionsgrundlage. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Natürlich diskutieren wir heute über Staatsferne. Aber es gibt ja noch andere Einflussfaktoren auf die Gestaltung von Programmen und Personal als nur den Staat und die Politik. Nehmen wir mal die Wirtschaft. Also ich bin noch zu einer Zeit groß geworden, wo wir ohne Börsenberichte leben konnten. Das gibt's ja. Also nur für diejenigen, die sich daran nicht mehr erinnern können.
Hat es mal gegeben, ja.
Also weil nehme das nur als ein Beispiel dafür, dass ich glaube, tatsächlich muss man zwei Sachen machen. Da bleibe ich dabei. Sie müssen die Unabhängigkeit bei der Besetzung weitestgehend regeln. Inkompatibilitäten muss man regeln. Es gibt zum Beispiel die Inkompatibilitäten zwischen der Mitgliedschaft in der Bundesregierung und der Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat. Das hat man da niederzulegen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Ich will das ausdrücklich sagen. Es kann aber auch nicht so sein, dass man sagt, Gesellschaftspolitik findet dann statt, wenn diejenigen, die sich in der Gesellschaft engagieren, nicht mehr dabei sind. Das geht nämlich auch nicht. Zum Beispiel Parteien. Das sind diejenigen, die gesellschaftliche Meinungs- und Willensbildung wesentlich mittragen. Die haben dort auch eine Funktion. Die Frage, ob sie da beherrschend sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber sie auszusperren oder wichtige gesellschaftliche Organisationen auszusperren, Frau Hieronymi hat ja ein paar genannt, Sportbund zum Beispiel. Wenn Sie die Bedeutung der Sportberichterstattung sehen, dann bin ich zum Beispiel der Überzeugung, dass der organisierte Sport auch in die Aufsichtsgremien mitgehört. Das ist meine persönlich feste Überzeugung. So, und dann müssen Sie auswählen als Gesetzgeber. Übrigens, der vielgelobte NDR hat ja seine Staatsverträge mehrfach verändert, immer mit dem Ziel, übrigens auch den Arbeitnehmereinfluss zurückzudrängen. Auch darauf möchte ich nur aufmerksam machen. Es geht nämlich dann auch darum, wie die Gesellschaft abgebildet wird und zu welchem Zeitpunkt. Ich nehme an, dass heute im Jahre 2013 möglicherweise die gesellschaftliche Bedeutung der Gewerkschaften anders gesehen wird von Politikern, die dann in Landtagen sitzen, als noch im Jahre 2003 oder 2004. Ja, so, weil das ja auch, ich gestatte mir nur diesen dezenten Hinweis. Ich wollte Ihnen an dem Beispiel nur sagen, ich glaube, man muss schon sehen, dass man nacharbeitet und möglicherweise, der Kurt Beck hat da natürlich etwas mehr Erfahrung dabei, als ich die jemals einbringen könnte, gerade bei so einem Staatsvertrag wie dem ZDF-Staatsvertrag, wo die Zustimmung von 16 Ministerpräsidenten brauchen, um überhaupt was auf den Weg zu bringen. 16 Länderparlamente mit den unterschiedlichsten Mehrheiten zustimmen müssen. Im Prinzip so einen Mechanismus einzubauen, dass man sagt, alle 10 Jahre überprüfen wir die Wertigkeit der Zusammensetzung. Ja, also so eine, wenn man so will, so eine Revisionsklausel einzubauen, zwingend, das wäre zum Beispiel ein Punkt, weil Gesellschaft sich da auch ändert. Also wir haben über Migration geredet. Ich habe vorhin über den Bund der Verfolgten des Stalinismus geredet. Das war alles mal zu einer Zeit richtig und man muss überprüfen, ist es auch morgen richtig. Wir haben heute noch Vertreter der deutschen Angestelltengewerkschaft in Rundfunkräten. Ja, obwohl die schon lange in der Gewerkschaft Verdi aufgegangen sind. Wir nehmen das gerne hin, ja. Aber mal das gesetzlich anzugucken, würde ja Sinn machen. Ja?
Herr Beck, da würde ich Sie jetzt genau gerne fragen. Halten Sie sowas für richtig, denn immer wieder mit 16 Ministerpräsidenten da in die komplette Runde zu gehen? Kann man das einbauen, dass sich das verändert?
Ich glaube, einbauen kann man es nicht, wer dann reinkommt, denn dann würde man ja vorausschauen und sagen, wer ist denn in 10 Jahren unter Umständen relevanter zum Abbilden der Gesellschaft. Ja,
dass es einen automatischen Mechanismus aber gibt vielleicht.
Ein Automatismus zu sagen, es wird dann evaluiert. Und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man einen Rat der weißen Frauen- und Männerberuf zu sagen, und die geben Anregungen. Ja, die gucken mal hin zu sagen, wie hat sich denn das Bild in der Gesellschaft verändert und wäre es nicht sinnvoll? Und an solchen Anstößen, glaube ich, käme auch eine Ministerpräsidentenkonferenz oder eine Rundfunkkommission, die das vorbereitet, was dort entschieden wird, nicht einfach vorbei. Also da könnte man sich durchaus aus der Gesellschaft heraus von Leuten, die ein Stück nicht mehr im Alltag so drin sind, vorstellen, dass Impulse kommen, die dann de facto eine starke Wirkung haben. Der Jure werden am Ende die Parlamente wieder entscheiden müssen.
Ich gehe jetzt nochmal runter und hole nochmal Fritz Wolf an dem Punkt da rein. Der Rat der Weisen, lauter Fritz Wolf wird jetzt geklont und die sitzen dann alle da. Kann das funktionieren?
Nein, das kann sicher nicht funktionieren. Also das Prinzip der Gremien ist ja gerade, dass nicht ausschließlich Sachverstand dort sitzt, sondern dass in den Gremien Menschen sitzen, die eben aus dem praktischen Leben kommen, aus den praktischen Berufen kommen, die aber von denen zunehmend mit dem Mediensachverstand notwendig wird. Das ist ja die Grundidee der Gremien, dass da nicht lauter Experten sitzen. Allerdings werden...
Ich glaube, das war missverstanden. Da war sozusagen die Experten, die Weisen schlagen vor, wer rein soll. So habe ich Sie verstanden.
Es geht darum, eine Gruppe von Leuten zu haben, die der Politik, in dem Fall den Landtagen oder den Ministerpräsidenten, den Impuls geben. Guckt mal, ob sich nicht die Bedeutung jener Gruppierung in der Gesellschaft gegenüber anderen verändert hat. Diesen Impuls geben. Sonst sind wir völlig einig.
Als Impulsgeber, d'accord?
Ja, klar. So sehe ich das auch.
Gut, okay, haben wir da schon mal einen Schritt erreicht. Nicht, dass mir hier die Fragen ausgehen. Wir haben so eine knappe halbe Stunde und wir haben ja gesagt, dass wir Ihren Sachverstand gerne mit einbinden wollten. Was haben wir noch nicht diskutiert? Was sollten wir unbedingt noch mal nehmen? Es ist ein bisschen schwierig, weil es dunkel ist, darum sehe ich nicht, wenn Sie sich alle gleichzeitig melden. Ich komme zu Ihnen, warten Sie. Wenn Sie dann auch so freundlich sind, sich vorzustellen. Das Mikrofon, haben Sie schon gelernt, gibt der Moderator nie aus der Hand. Es hat Gründe.
Ich heiße Klaus Fischer aus Köln, bin 77 Jahre alt. Mein ganzes Leben lang war ich neugierig. Ich bedauere, dass die Diskutanten hier aus ihrer Sicht, aus ihrer deutschen Sicht, diese gewachsene Fernsehlandschaft, die Strukturen beurteilen. Ich habe mich immer gehalten, weil ich bei Englisch studiert habe, an der guten alten BBC. Die hat eine vollkommen andere Struktur. Die hat 21.000 oder 25.000 Angestellte, hat einen Etat, den man nachher aufteilt, glaube ich, auf 170 Euro im Jahr. Sie hat früher gehabt einen Board of Governors. Heute hat sie eine Struktur, wo so typisch englisch, glaube ich, 12 Mitglieder als Oberorgan bestimmen. Und ich glaube, der Vorsitzende ist gleichzeitig der Vorsitzende des Kontrollorgans. Das heißt dann the BBC Trust. Und da sitzen die Vertreter drin der 4 Länder von Großbritannien. Und Journalisten, das wäre eine Frage an Sie, darüber müssten Sie, glaube ich, mal nachdenken, Herr Zuhaile. Journalisten, die Merits haben, die verdienstvoll für das Land und die Fernseh- und Rundfunkzuschauer in Großbritannien nahezu täglich eintreten. Das würde ich mir wünschen. Diese Frage des Föderalismus, ich meine, wir sind ja schon, was die Fragen der Bildung angeht, mit dem Föderalismus gescheitert. Und früher hatten wir die Kurfürst...
Da machen wir eine eigene Diskussion drüber, genau. Da machen wir eine eigene Diskussion. Ich würde das gerne mal reingeben, aber bevor wir es da oben diskutieren, nicht über Föderalismus, wollen wir nochmal den Experten Fritz Wolf vielleicht dazu hören. Stichwort BBC. Können wir was lernen oder sind wir dann bei der ganz praktischen Antwort von Herrn Beck? Kriegen wir sowieso nicht hin, weil wir das, oder das haben Sie, glaube ich, auch gesagt.
Ich glaube, es wäre ein Systemwechsel und ich sehe keine politische Basis für einen Systemwechsel. Ich halte beides für mögliche Modelle, aber ich sehe keinen Grund für einen Systemwechsel, keine politische Kraft dafür.
Herr Beck, Sie haben am lautesten widersprochen, deshalb sind Sie als Erster dran.
Also ich sehe auch nicht, wo da der Systemwechsel war. Er hat eben selber gesagt, die vier ja mehr oder weniger verfassten Regionen Großbritanniens entsenden ihre Vertreter. Wo ist denn da der Systemwechsel zu 16 deutschen Ländern, die nur besser, die 16 Länder besser legitimiert sind als die englischen Teilregionen? Also Vorsicht, da sehe ich den Systemwechsel nicht. Was man sich als Systemwechsel überlegen könnte, wäre die Frage, machen wir so etwas wie eine Urabstimmung, wie wir es in der Sozialversicherung kennen. Allerdings, dieses Beispiel reißt mich auch nicht vom Hocker. In der Praxis, muss man doch sagen. Aber das wäre ein denkbarer Weg eines Systemwechsels, wenn man da raustreten will. Alles andere ist innerhalb des Systems aus meiner Sicht nur eine andere Wichtung der Bedeutungen. Und jetzt sage ich auch mal, die BBC ist die rühmliche Ausnahme. Aber wenn ich ansonsten mich weltweit umgucke, so schlecht sind die Ergebnisse ja nicht unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei aller Kritik. So schlecht sind sie nicht im Vergleich zu anderen Regionen, wo wir ja eine ganz andere Staatsunmittelbarkeit haben, beispielsweise über das Aufbringen der Beiträge, wo das über Steuern geschieht und sie dann eine andere Steuermöglichkeit haben, als wir es jetzt haben.
Frau Rösner?
Also es ist schon ein Systemwechsel dahingehend, weil die BBC beispielsweise in den Trust Leute aufnimmt, die sich richtig bewerben müssen, die ein Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen, die auch eine Kompetenz in der Medienlandschaft haben müssen. Und das ist in der Tat ein komplett anderes System. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber in der Vergangenheit häufiger auch festgestellt, dass wir dieses System der Meinungsvielfalt eben auch abgebildet haben wollen in Form der Gremien. Was aber nicht dagegen spricht, ist, dass man sich externen wissenschaftlichen Sachverstand dazu holt. Das, denke ich, wäre dringend notwendig, weil natürlich nicht jeder Vertreter oder Vertreterin sich in medienpolitischen Fragen auskennt oder in Wirkungsforschung oder sonstigem. Und da ein Budget zum Beispiel zu haben, um Gutachten in Auftrag geben zu können, um sich vielleicht in Ausschusssitzungen oder auch in den Rundfunkrat, Fernsehrat selber externen Sachverstand reinzuholen, das fände ich zwingend notwendig, weil ich glaube, das würde auch die Qualität und die Arbeit insgesamt erleichtern und würde bestimmte Sachen eben professionalisieren. Ne? Darum geht es ja auch ein Stück weit. Frau Hieronymi hatte das ja eben auch angesprochen.
Ihre Wortmeldung hat viele Reaktionen ausgelöst, also machen wir in der Reihenfolge weiter, Herr Gerstorf.
Ja, ich bin sehr dankbar für den Hinweis. In der Tat muss man sich immer die Situation im Ausland anschauen, in Europa, aber auch sonst in der Welt. Also erst einmal teile ich voll und ganz Ihre Auffassung, Frau Rösner, dass wir das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem nicht kaputtreden sollten, sondern auf die publizistischen Leistungen dieses Systems erstmal stolz sein sollten. Also bei aller Kritik, die ich sicherlich auch habe, sollte man das nie vergessen. Ich könnte mir durchaus weniger Gebühren beitragsfinanziertes öffentlich-rechtliches System vorstellen als zum Beispiel Frau Rösner. Wir haben da in der Enquete-Kommission Internet, digitale Gesellschaft intensiv darüber diskutiert, auch gestritten, aber das ist ja so schön. Aber dass man sich erstmal bekennt zu diesem System, ist etwas Großartiges und darauf sollten wir auch stolz sein. Das sollten wir auch nicht so leichtfertig hergeben. Nur, gerade wenn wir das retten wollen, dann muss man sich schon fragen, ob die Strukturen so noch zukunftstauglich sind. Und Sie haben das Beispiel BBC gebracht. Sie haben jetzt nur BBC Trust gebracht. Sie müssten auch oder sollten auch zugleich erwähnen, die Ofcom. Der BBC-System unterliegt einer externen Aufsicht in der Gestalt der Ofcom. Und wir müssten in Deutschland vielleicht auch mal die Frage stellen. Ich will wirklich nur die Frage stellen, ja, überhaupt nicht beantworten, ob es nicht sinnvoller wäre, aus dem bislang internen Gremium ein externes Gremium werden zu lassen, das genauso gesellschaftlich legitimiert ist, allerdings ohne Staatseinfluss, das dann aber nicht nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig ist, sondern die Medien insgesamt beurteilt. Also zum Beispiel bei der Frage, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet machen soll, genau unabhängig analysiert, welche Defizite im kommerziellen, privaten auch online, nicht nur linearen Rundfunksystem, sondern auch online System vorhanden ist und wo in jedem Fall der öffentlich-rechtliche Auftrag ebenfalls realisiert werden muss. Das setzt aber voraus, dass wir eine unabhängige Aufsichtsinstanz haben, die nicht verwoben ist mit dem System. Deswegen wünschte ich mir eine externe, pluralistisch zusammengesetzte Aufsichtsinstanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich halte das übrigens auch deswegen für sehr, sehr wichtig, weil die eigentlichen Innovationen in Zukunft ja nicht vom linearen Bereich ausgehen. Das wissen wir auch. Dieser Bereich wird weiterhin Bestand haben, aber da gibt es keine Expansion mehr. Der eigentliche Gesprächsbedarf bezieht sich ausschließlich auf On-Demand, auf die Internetaktivität, nennen wir das jetzt mal so, dass es jeder verstehen kann. Darüber muss dann gesamtheitlich diskutiert werden. Es muss gefragt werden, ob und inwieweit das gesellschaftliche Engagement, da gucke ich vor allem die grünen Politiker an, nicht vielleicht ausreicht, ob wir wirklich für alles, so wie wir es im linearen Bereich für erforderlich gehalten haben, aus den Beiträgen finanzieren müssen oder, ich gucke ja auf die Start-up-Situation vor allem in Berlin, aus der Gesellschaft das nicht wachsen kann. Das setzt aber alles eine unabhängige Aufsichtsinstanz voraus, die nicht nur an den Ländergrenzen markiert, sondern für ganz Deutschland und wahrscheinlich sogar Europa zuständig ist, aber vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen System herausgelöst wird, ohne damit aus der gesellschaftlichen Legitimation herausgelöst zu werden. Darüber müsste man zumindest diskutieren. Ich glaube, die Diskussion wird hier auch in Deutschland zu führen sein.
Herr Sommer, dann haben wir ein neues Megagremium. Welche Gefühle beschleichen Sie, wenn Sie das hören?
Mehr als, doch ungute. Ich wollte nur eigentlich zwei Anmerkungen machen. Das eine ist, natürlich müssen wir uns angucken, was am Beispiel Großbritannien gut und was schlecht ist, was sich dort möglicherweise besser entwickelt hat. Ich gucke ab und zu mal so am späten Abend Dreisat. Und da gibt es ja immer die Nachrichtensendung von ORF2. Ich würde mir die Spritzigkeit dieser Sendung sowohl beim Heute-Journal als auch bei den Tagesthemen mal wünschen, übrigens auch eine journalistische Unabhängigkeit gegenüber den Gesprächspartnern, die da existiert. Obwohl das ORF-System nicht unbedingt der Vorteil und das Vorbild ist für das, was wir machen sollten, denn dort ist der Parteieneinfluss nach meiner Einschätzung, nach meiner Kenntnis stärker als in Deutschland. Ich will sagen, was man damit macht, man muss das auch hingucken. Auf der anderen Seite, wir kennen viele gesellschaftliche Bereiche, wo wir immer sagen, guck doch mal darüber. Gestern sprach mich auf dem Gewerkschaftskongress der NGG der Oberinnungsmeister der Bäckerinnung an und sagte, wollen wir denn nicht den Kündigungsschutz machen wie in Dänemark? Da habe ich zu dem gesagt, ja, wenn wir das übrige dänische Sozialsystem in Deutschland auch einführen, können wir uns darüber unterhalten und ansonsten nicht. Ja? So, also will damit sagen, es gibt natürlich auch das, was man in der Sozialpolitik zum Beispiel die Fahrtabhängigkeit nennt. Man kann nicht 50, 60 Jahre Entwicklung einfach zurückdrehen. Da hat sich etwas entwickelt in Deutschland, auch mit seinen Spezifika und möglicherweise gucken die Briten auch ganz gerne auf Deutschland und sagen, guck mal, was die da haben, hätten wir auch gerne. So. Im zweiten Punkt möchte ich noch gerne nennen, noch zwei Punkte kurz, Professionalisierung. Das Stichwort kommt ja immer, Unabhängigkeit, Expertengremien, Professionalisierung. Ich warne alle Neugierigen davor, wir kennen die Diskussion zum Beispiel auch aus der Unternehmensverfassung in Deutschland, dann wird dann gesagt, also da müssen dann die Profis rein und zum Schluss ist das dann eine Versammlung von Anwälten und zum Schluss sind die eigentlich Betroffenen nicht mehr in den Gremien. Ich warne davor, ich sage es jetzt mal, wie ich das meine, auf den Leim zu gehen. Dass wir uns vorbereiten auf Sitzungen, dass wir anständige Zuarbeit haben, dass wir auch die Zeit dort verbringen, dass wir dort nicht nur, das ist selbstverständlich, aber das ist noch lange etwas anderes, als eine quasi Unabhängigkeit zu suggerieren, die es in der Form nicht gibt. Dritter Punkt ist der, ich will nur darauf hinweisen, wir diskutieren heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, behaupte aber, für das, nennen wir es mal System Merkel, ist die Existenz des Springer Verlages mindestens genauso wichtig wie die Existenz des ZDF. Und deswegen sage ich, wenn wir dann schon darüber reden, wie Medien verfasst sind, dann muss man auch sehen, dass man nicht isoliert nur über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden darf. Das haben Sie auch nicht getan, das habe ich eben sehr wohl verstanden. Sie haben ja eine andere Vorstellung. Dieses durchzusetzen in der deutschen Wirtschaftsordnung dürfte noch ein bisschen schwieriger sein als die Frage, über die wir vorhin diskutiert haben. Will nur sagen an der Stelle, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich seine Ursprungslegitimation auch ein Stückchen dadurch verloren, dass politisch, und ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, mit dem Aufbau des Kabelpolarprojektes Ludwigshafen und der Verkabelungspolitik eines damaligen CDU-Postministers Dr. Schwarz-Schilling praktisch die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umgemodelt wurde in ein duales System bei den elektronischen Medien. Und das ist die Situation, über die wir heute auch reden. Ich kann doch nicht nur über den öffentlichen rechtlichen Rundfunk reden und zum Beispiel Sat.1 oder ProSieben oder ähnliches mehr einfach außer Acht lassen oder RTL. Das möchte ich an der Stelle dann auch sagen. Da muss man dann insgesamt darüber reden. Und ich glaube, vielleicht fürs nächste Jahr, Otto Brenner Stiftung, komme ich dann gerne als Zuhörer, dann bin ich ja nicht mehr in Funktion. Dann würde ich auch mal ganz gerne darüber reden, was wir eigentlich mit der Medienaufsicht und den Medienanstalten anstellen und nicht anstellen. Das ist mindestens auch des Schweißes der edlen Wert in der Fragestellung.
Frau Hieronymi, Sie wollten auch noch mal da, Stichwort BBC.
Ja, ich möchte erstens darauf hinweisen, wenn Sie wirklich den internationalen Vergleich nehmen, neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien, der BBC, und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gibt es in Europa keine vergleichbar starke und journalistisch anspruchsvolle vergleichbare Institution. Sie sind aber nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Und insofern, finde ich, sollten wir erstmal auf unser öffentlich-rechtliches System wirklich stolz sein und daran arbeiten, dass es seine Akzeptanz in der Bevölkerung behält. Denn wenn die verloren geht, dann haben wir kein Halten mehr. Und aus diesem Grund, die Struktur, der Aufsichtsstruktur der BBC, die hat auch ihre Vorteile. Aber ich finde, unsere hat auch ihre Vorteile durch ihre Verankerung in der Bevölkerung. Wenn denn hinreichend deutlich wird für die Bevölkerung, dass sie repräsentiert ist und dass klar wird, diese Aufgabe wird im Interesse der Allgemeinheit erfüllt. Und insofern war ich über das Thema Ihrer diesjährigen Tagung und über die Studie von Herrn Wolf so froh, weil wir ein gutes System haben, das aber verbessert werden muss und fortentwickelt werden muss. Und ich will jetzt gar nicht zu der Frage des ZDF-Fernsehrates sprechen, aber die aktuelle Diskussion, und da wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Aber auch bei den ARD-Gremien, wo wir diese Fragestellung so nicht haben, brauchen wir in der Tat mehr Engagement, sowohl der Gesetzgeber zur Unterstützung der Arbeit der Gremien, auch zur Kontrolle der Arbeit der Gremien, als aber auch der Blick, der intensivere Blick der Entsenderorganisationen. Was machen denn unsere Vertreter in den Gremien? Also alle zusammen, die Gremien selbst müssen ihr kritisches, aber auch an die Öffentlichkeit gerichtetes Selbstverständnis verstärken. Wir haben dieses Geld, diese Möglichkeiten, um externe Expertise in Auftrag zu geben, Experten einzuladen. Da sollten aber dann nicht die Fernsehdirektoren oder die Hörfunkdirektoren oder die Intendanten denken, das wäre gegen sie gerichtet, das wäre eine Konkurrenz, sondern das ist dann eben im Auftrag der Allgemeinheit und im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Gremien ihre Arbeit wahrnehmen. Also vor diesem Hintergrund, das System ist, finde ich, grundsätzlich sehr verteidigungswürdig. Die Strukturen sind zu verbessern, zu optimieren, aber bitte richten Sie sie aus darauf, dass Sie Ihre Aufgaben gut erfüllen können. Das, glaube ich, wird die größte Stärkung der Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, soweit Sie die Gremien leisten können. Ich möchte hier nochmal das Programm betonen, denn das ist ja die eigentliche Grundlage, auf der unsere Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wachsen muss.
Da wir hier auf die Schlussgerade einbiegen, war das erstmal, der Beifall ist Ihnen gegönnt, bitteschön. War das schon so eine Art Schlusswort? Deshalb muss ich Sie jetzt nicht wieder fragen. Jeder von denen hat da noch ein bisschen was, aber wir haben auch nur noch fast wenige Minuten. Deshalb, Herr Sommer, und auch an die anderen jetzt kurz die Frage: Was erwarten Sie von dem Urteil, wenn wir in einem Jahr hier wieder diskutieren würden? Welche Leitplanken kann dieses Urteil setzen, was da kommen wird? Und wie kann sich das System verbessern? Ganz kurz. Nehmen Sie das Mikro.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Linie seiner Rechtsprechung bleibt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das öffentlich-rechtliche Fernsehen sozusagen in seinem Bestand dauerhaft sichert. Da hat es ja viele Stationen gegeben, wo wir dankbar sein können, dass es das Bundesverfassungsgericht gibt. Zweiter Punkt ist, ich glaube, dass man den Begriff der Staatsferne so definieren kann, dass man den beherrschenden Staats- und Parteieneinfluss, der möglicherweise gesehen wird, reduziert, ohne, ich sage bewusst, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Nach meiner Einschätzung gehören auch zum Beispiel Parteienvertreter in diese Gremien und insgesamt die gesellschaftliche Funktion stärkt und damit auch die Akzeptanz stärkt und möglicherweise auch die entsendenden Gremien sich jeweils auch stärker dafür interessieren, was ihre Vertreter in diesen öffentlichen rechtlichen Anstalten dann auch tatsächlich tun.
Bis auf den einen Punkt Zustimmung, Herr Gersdorf.
Ja, nochmals, gesellschaftlich relevante Gruppen gehören selbstverständlich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in die Gremien, dazu gehören die Gewerkschaften, die Unternehmerverbände, wahrlich nicht nur diese, weil die Gesellschaft auch noch andere Facetten hat, zum Beispiel den Sport, den nicht nur Sie hoffentlich besonders erwähnen, sondern auch andere. Aber davon eben ist zu unterscheiden, sind staatliche Funktionsträger. Wir dürfen nicht alles vermengen, das sagen alle, die für das Gemeinwohl kämpfen, gleich Gesellschaft und gleich Staat sind. Staatliche Funktionsträger leiten sich aus Wahlen ab, demokratisch legitimierte Wahlen und gründen auf völlig anderen Legitimationssträngen. Und genau diese staatlichen Funktionsträger sollten, und das ist meine Hoffnung, vom Bundesverfassungsgericht eben aus den entsprechenden Gremien hinaus befördert werden. Das ist die Hoffnung, die ich an die Entscheidung habe, dass wir nicht wieder dabei bleiben, ob die Beherrschungsgrenze im Einzelfall erreicht oder nicht erreicht ist. Sie scheint beim ZDF-Fall jetzt evident überschritten zu sein. In anderen Fällen streiten wir dann darüber wieder, sondern ich wünschte mir die Beantwortung der Frage, ob es überhaupt legitim ist, dass staatliche Funktionsträger in den Gremien sitzen. Nochmals, Parteienvertreter sind damit nicht gleichzusetzen. Solange ein Generalsekretär nicht zugleich ein Abgeordneter ist oder ein weiteres staatliches Mandat innehält, kann er in einem solchen Gremium sitzen, andere Parteienvertreter auch, andere gesellschaftsrelevanten Gruppen sehr wohl, aber bitte keine staatlichen Funktionsträger. Das bezieht sich nicht nur auf Ministerpräsidenten, sondern auch auf MDLs und MDBs.
Herr Beck.
Ich glaube, dass ich meine Position ja deutlich gemacht habe. Ich bin da ganz eng bei dem, was Michael Sommer angesprochen hat. Ich hoffe allerdings sehr, dass die Diskussion nicht in eine Richtung gedrängt wird, sowas wie eine Royal Commission oder sowas zu bilden. Das sind für mich vordemokratische Vorstellungen. Vordemokratische Vorstellungen. Ich möchte wissen, woher diese Leute legitimiert sind. Sie werden sehen, das wird einen Schub ins Konservative unsere Gesellschaft bringen, wenn man so etwas macht, dass uns noch die Ohren schlackern werden. Denn da werden ganz andere Machtinteressen dann eine Rolle spielen als innerhalb des öffentlichen rechtlichen Rundfunks und innerhalb der Parteien. Ganz andere Machtinteressen eine Rolle spielen. Siehe jetzt die Auseinandersetzung Printmedien gegenüber öffentlich-rechtlicher Apps und so weiter. Das ist ein Abglanz. Zweiter Punkt in aller Kürze. Ich kann nicht verstehen, wie man nach einer stärkeren zentralen Kompetenz für die Kontrollberufung ruft und gleichzeitig bejammert, dass es zu viel Konzentration von Macht, dort auch politischer Macht gibt. Wenn man das beim Bund konzentriert, werden wir die Brechung der Macht durch die Konzentration jetzt bei 16 Ländern mit unterschiedlichen Machtstrukturen natürlich immer auf die Gefahr wird unendlich wachsen, dass die jeweilige vorherrschende Farbe, gerade wenn ein paar Mal nacheinander die gleiche Farbe auf Bundesebene regiert, sehr beherrschend sein wird, auch für die Sicht der Dinge. Nicht böswillig, aber weil man es eben so sieht und weil da nur eine Sicht der Dinge und keine Brechung dieser Macht mehr dazwischen ist. Und ich hoffe zum Dritten, dass wir jetzt beweisen an einer ganz spannenden Frage, wie wir denn a. die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im dualen System und b. seine Bescheidung hinkriegen. Wir haben ja erstmals jetzt offensichtlich die Situation, dass wir ein bisschen mehr Geld in der Kasse haben. Und ich wünsche mir jetzt eine Diskussion, hätte ich mir auch hier mitgewünscht, eine Diskussion darüber, wie gehen wir damit um. Entweder
wir setzen auf die hohe Kante und die KEF kontrolliert, dass es in den nächsten Jahren eben sukzessive eingesetzt wird für die Aufgaben, oder wir senken die Beiträge. Oder das Dritte, was ich mir wünsche, wir machen eine Kombination zwischen Beitragssenkung und Werbefreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um eine klare Unterscheidung zu privaten Angeboten hinzukriegen. Ich glaube, da spielt die Musik neben einer klaren Struktur hinsichtlich trimedialer Auftritte, also der Frage, wie gehen wir mit der digitalen Welt um. Darüber würde ich mir eine Diskussion wünschen. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Reduktion der politischen Einflussnahme nach der Entscheidung Karlsruhe kommen wird. Aber der Blick muss, glaube ich, jetzt schon weitergehen.
Frau Rösner.
Also als ehemalige Journalistin und Mitarbeiterin des ZDF hoffe ich natürlich, dass wir im Nachgang dieses Urteils, also ich bin davon überzeugt, das Bundesverfassungsgericht hat immer Urteile gesprochen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestärkt haben, und das ist auch gut so. Es wird Leitplanken einschlagen, es wird nicht im Detail sagen, welche gesellschaftlichen Gruppen jetzt da drin vertreten sein sollen, aber es wird die Staatssphäre möglicherweise definieren und da vielleicht sogar eine Quote vorgeben. Aber was es eben auch gefragt hat, ist, wie können wir denn mehr Transparenz herstellen? Und ich glaube, das ist etwas, was zentral ist, weil Frau Hieronymi hat es eben angesprochen, die Akzeptanz natürlich unheimlich gelitten hat und die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben durch die Causa Brenner. Und wenn wir von Transparenz sprechen, ich glaube, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wissen überhaupt nicht, dass es diese Gremien gibt. Und schon gar nicht, wer sie in diesen Gremien überhaupt vertritt. Und ich würde mir wünschen, dass wir im Nachgang genau darüber eine öffentliche Debatte auch führen und dass auch die Gremienmitglieder beispielsweise, und das ZDF ist da restriktiv ohne Ende, auch nach außen gehen kann und darüber diskutieren kann, gerade was programmliche Fragen angeht. Ist es sinnvoll, dass die ARD wirklich jeden Abend eine Talkshow, die sehr ähnlich konzipiert ist, hat? Oder ist es berechtigt, dass beispielsweise die Sportrechte in der Form erworben werden, und steht das eigentlich noch im Verhältnis zu dem restlichen Programm? Also gerade was programmliche Fragen angeht, leuchtet es mir nicht ein, warum das nicht öffentlich debattiert werden kann, weil nur so kann man die Akzeptanz nämlich wieder hinbekommen.
Ich gehe noch mal auf Fritz Wolf zu, mit dem haben wir angefangen und mit dem wollen wir fast aufhören.
Also mir scheint noch Folgendes wichtig, zwei Sachen möchte ich sagen. Erstens, wir reden alle vom ZDF, niemand redet von Deutschlandradio und Deutschlandfunk, die eine erhebliche Staatsquote haben. Erstens, wo das Problem also durchaus steht. Zweitens, ich erwarte mir auch von dem Rundfunk, von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass da einiges gerade gerückt wird. Für mich ist das aber auch Politik von oben. Ich habe diese Studie geschrieben, um die Position derer zu stärken, die etwas zu verlieren haben, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen crasht, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen an Einfluss verliert. Das sind die Organisationen der Zivilgesellschaft, das sind die Gewerkschaften, das sind die Umweltverbände, das sind die Frauenverbände, das sind alle die Leute, die über den Gremien Einfluss nehmen könnten, die über die Gremien über den Weg der Gremien auch Medienpolitik machen könnten. Und ich glaube, dass hier ist ja auch eigentlich auch der Ort, dass diese Position auch gestärkt wird. Nicht nur die Politik von oben, sondern vor allem auch die Politik von unten.
Sie erwarten von mir nicht, dass ich das zusammenfasse. Das tue ich nicht. Ich will nur einen Hinweis geben. Mir hat eines besonders gut gefallen, und das kam an vielen Stellen vor. Wir brauchen Menschen in diesen Gremien, die unabhängig sind. Weil nur wenn diese Menschen unabhängig sind und auch das sagen, wenn andere meinen, das darfst du jetzt nicht sagen, weil das nicht zu unserer Gruppe gehört, wenn sie es eben trotzdem tun, weil nur so lebt Diskurs. Und uns Journalisten meiner Zunft wünsche ich dann, dass wir möglichst viele da haben in den Gremien, die uns dann stützen, wenn wir mal wieder Ärger machen, denn das ist unser Job, dass wir Ärger machen, egal mit wem und egal für wen wir stehen, und dass man dann auch mal den Puckel hinhält und sagt, ja, das ist dann eben so. Ich sag mal, wir können das aushalten. Dankeschön.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Lieben.